Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Willkommen beim Kontrafunk, verehrte Hörer. Hier ist die Stimme der Vernunft und an diesem Donnerstag, dem 12. Mai 2022, wollen wir uns wieder mal einem viel zu wenig untersuchten bzw. publizierten Aspekt der sogenannten Corona-Maßnahmen widmen. Und zwar den Folgen für die Kinder. Mein Name ist Burkhard Müller-Ulrich und ich freue mich, heute drei Gäste begrüßen zu können, die sich aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln mit diesem Thema beschäftigen, nämlich die Kinder- und Jugendpsychotherapeutin Susanne Gerlach, der Kinderliedersänger Martin Pfeiffer sowie der Rechtsanwalt und langjährige Familienrichter Hans-Christian Prestin. Bei der Bezeichnung Kinderliedersänger habe ich, das muss ich gestehen, ein bisschen gestutzt und mich dann gefragt, warum ich überhaupt stutze. Denn natürlich haben professionelle Sänger alle irgendeinen Stil, ein Fach, ein Publikum und einen Markt. Aber sagen Sie uns doch mal kurz, Herr Pfeiffer, wie sind Sie speziell zum Singen von Kinderliedern gekommen?
Ich bin dazu gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Ich gebe es zu. Ich habe bis 2004 ganz andere Musik gemacht. Ich habe Rock-Pop-Musik gemacht mit eigenen Texten, mit eigener Musik und habe auch auf großen Bühnen gespielt. Ich habe seinerzeit um die Jahrtausendwende bei Pur im Vorprogramm gespielt, so vor 30.000 Leuten, was ein schönes Erlebnis war. Und habe mich 2004 dann von der Bühne verabschiedet aktiv und habe nur noch produziert. Und vor 8 Jahren circa wurde ich gefragt, ob ich für einen Kinderliederkatalog zur Vermarktung im Internet mir vorstellen könnte, mal so 150, 200 Lieder zu produzieren, die man dort dann vermarktet. Das habe ich dann auch getan und dann hat das eine Eigendynamik entwickelt, die ich so nicht erwartet habe. Kinderliedersänger deshalb, weil ich ausschließlich oder fast ausschließlich bekannte alte Kinderlieder-Klassiker oder moderne Kinderlieder-Klassiker singe und habe 2, 3 eigene Sachen. Ich habe für den Kinderschutzbund mal einen eigenen Song geschrieben zum Thema Kinderrechte und der Einstiegssong meines Live-Programms, den habe ich auch selbst geschrieben. Aber ansonsten habe ich natürlich den Riesenvorteil dann live, dass die Kinder oder wenn ich Stadtfeste oder größere Veranstaltungen spiele, auch die Erwachsenen, also auch die Eltern und auch die Omas und Opas all diese Lieder kennen und dann ist die Stimmung natürlich von der ersten Minute gut. Und deswegen bestehe ich auch immer drauf, die Zeitungen schreiben immer der Kinderliedermacher und deswegen verwende ich den Begriff Kinderliedersänger.
Also Sie machen Aufnahmen, Sie machen Auftritte, habe ich dem entnommen, Auftritte auch bei Festivitäten und so weiter. Sie haben ja viel Kontakt dann mit den Kindern und eigentlich geht es uns jetzt darum, Sie sozusagen durch Ihr Expertenwissen hier zu Gehör zu bringen, denn wir wollen wissen, was ist eigentlich zum Beispiel in den Kitas? Sie gehen auch in Kitas, nicht wahr? Das haben Sie auch gemacht oder jetzt können Sie es nicht mehr oder machen es doch noch? Wie funktioniert das?
Es war eine lange Durststrecke. Also im März 2020 war ja von jetzt auf gleich alles dicht. Es gab dann hier und da mal eine Kita, das hing so ein bisschen von den Einrichtungsleitungen ab, die im Sommer draußen dann hier in der Gegend, habe ich glaube ich 2 oder 3 Auftritte gemacht. Und in 2021, also letztes Jahr, hatte ich dann so ein Fenster, da habe ich in ein paar Kitas gespielt und da ist mir dann einfach aufgefallen und auch in den Gesprächen mit den Kita-Leitungen, dass die Kinder doch massiv unter der ganzen Situation leiden. Und ich habe mir dann die ganze Zeit irgendwie überlegt, ich habe auch gemerkt, die Kinder waren gehemmter, also normalerweise geht das irgendwie gleich los. Die Kinder waren einfach ein bisschen gehemmter und dann habe ich mir einfach überlegt, ich muss das für die Kinder tun. Ich habe gesehen, was es mit den Kindern macht und habe dann eine Aktion gestartet hier im Februar. Habe zu meiner Frau gesagt, ich muss irgendwas tun und habe dann eine Presseerklärung rausgehauen aus dem Bauch raus, dass ich allen mittelhessischen Kindergärten angeboten habe, umsonst zu spielen. Die brauchen sich nur auf meiner Internetseite zu melden. Und und habe 150 Anfragen. 50 waren außerhalb der Region und spiele jetzt bis Ende des Jahres, also quasi fast jeden Vormittag für die Kinder ein Konzert. Und es werden so um die 100 Konzerte werden bis Ende des Jahres, ja.
Okay, bevor wir da in die Jetztzeit kommen, nochmal kurz zurück, als das losging, ja. Da sind Sie ja als Virenträger, als potenzielle Gefahr da reingekommen. Und da müssen ja auch die Kita-Leiter oder Leiterinnen entsprechend mutig gewesen sein, weil, ja, wir sind ja bedonnert worden von Aerosolwolken, nicht wahr? Also gerade beim Singen, Sie sind ja Gefahrenträger der höchsten Gefahrenklasse. Und wie sind Ihnen die Erwachsenen, bevor wir zu den Kindern kommen, wie sind Ihnen der Erwachsenen da begegnet?
Das ist völlig unterschiedlich. Ich habe in vielen Kitas gespielt und das hängt immer ein bisschen von der Leitung ab und auch vom Träger. Also die Kita-Leitungen, die stehen ja zwischen allen Stühlen, ja. Von ihrer Intention her möchten die für die Kinder natürlich was Gutes tun, wenn sie Beruf nicht machen. Vom Träger kommen unterschiedlichste Maßnahmen, also jeder Träger handelt das auch ein bisschen anders. Und dann haben sie natürlich die Elternschaft, die auch gespalten ist wie die komplette Gesellschaft. Und so sind die Kinder, so will ich es mal ausdrücken, darauf angewiesen, dass die Kita-Leitung, sagen wir mal, die Stirn hat, bestimmte Dinge einfach zu ignorieren und sie trotzdem zu machen. Also Beispiel, ich war letztes Jahr dann haben die mir wirklich erzählt, Herr Pfeiffer, stellen Sie sich vor, wir dürfen mit den Kindern noch nicht mal zum Geburtstag Geburtstagslieder singen. Viele wissen das nicht. Wenn ich das erzähle, die schütteln einfach nur mit dem Kopf. Und jetzt kommt aber der entscheidende Punkt, der mir dann aufgefallen ist. Und dann sagen die Kita-Leitungen mir, aber wissen Sie, wir haben es trotzdem gemacht. Und da habe ich so gedacht, darüber sollte die Gesellschaft mal nachdenken, wenn eine Kita-Leitung mir das Singen eines Geburtstagsliedes für ein Kind in der Kita so darstellt, als wenn das wirklich eine hohe Straftat wäre, da habe ich dann einfach gestutzt.
Woher waren Sie denn so überzeugt, dass Sie nicht kuschen und sich maskieren und isolieren müssen? Ab welchem Punkt hatten Sie denn das Gefühl, dass die ganze Sache nicht stimmt?
Es gibt zwei Punkte dort. Meine Frau und ich, wir hatten im April 2020 diese berühmten Symptome, die dort propagiert wurden. Also ich hatte 4-5 Tage wirklich nichts geschmeckt. Ich habe an der Zitrone geleckt und da war gar nichts. Und meine Frau hatte hohes Fieber und die war ziemlich platt. Und dann haben wir uns, weil damals wusste ja noch keiner, was ist. Mein Vater war im Pflegeheim und meine Tochter schwanger, hochschwanger schon. Und dann haben wir uns quasi in Eigenquarantäne begeben, weil keiner wusste im April 2020, wie sich das alles verhält. Dann habe ich meinen Hausarzt angerufen und habe ihn gefragt, wie wir uns verhalten sollen aus dieser Quarantäne raus. Und er hat gesagt, habt ihr alles richtig gemacht, aber ich sag dir jetzt was. Diese Symptome, die ihr da habt, die kenne ich, seit ich Arzt bin. Und meiner Meinung nach haben sie der Weinflasche einfach ein anderes Etikett verpasst. Originalzitat. Das ging dann so weiter. Mein Vater war im Pflegeheim und dann gab es ein zweites Erlebnis. Mein Vater wurde mit Verdacht auf Covid ins Krankenhaus eingeliefert und wurde getestet, war negativ. Es war eine andere Diagnose. Eine Woche im Krankenhaus war er, dann haben sie ihn wieder getestet und dann wurde er entlassen. Und zu der Zeit waren die Maßnahmen schon sehr scharf. Das war, glaube ich, im August 2020, wenn ich mich recht erinnere. Und dann habe ich dann im Heimamt gerufen und habe gesagt, naja, er ist jetzt zweimal getestet. Meine Mutter kann doch sicherlich jetzt wieder zu ihm. Und dann sagte die Heimleitung, nö, der kommt jetzt 14 Tage in Quarantäne. Und also salopp gesagt bin ich durch die Decke und habe mir dann die Grundlage dieser Entscheidung, wollte ich wissen, und habe mir dann zwei sogenannte Handlungsanweisungen zusenden lassen. Die eine war vom RKI und die andere war von der hessischen Landesregierung und es war auch eine Handlungsanweisung. Der Herr Prestin wird den Unterschied zu einer Verordnung sicherlich erklären können. Und in diesen beiden Handlungsanweisungen stand drin, ein negativer PCR-Test ist kein eindeutiger Nachweis über eine nicht vorhandene Corona- oder Covid-19-Infektion und daher kommen die Leute, die von außerhalb, selbst wenn sie negativ getestet sind, in Quarantäne. Und das war der Punkt, wo ich angefangen habe nachzudenken und ein bisschen zu recherchieren.
Ja, so ist es gelaufen und ich glaube, diese Erfahrungen haben wir viel tausend und hunderttausend Mal gemacht, in diesem Land nicht nur, sondern auch fast in allen anderen Ländern. Die Disproportion zwischen Maßnahmen und dem, was ist, ist das ständige Thema auch dieses Podcasts. Bevor wir uns von Herrn Prestin den Unterschied dazu zwischen Handlungsanweisungen und Verordnungen erklären lassen. Eine Frage an Sie, Frau Gerlach. Martin Pfeiffer hat ja eben den Satz gesagt, was das mit den Kindern macht. Und das soll auch unser Thema sein. Können Sie mal kurz umreißen, wenn man Sie heute so fragt, was macht das mit den Kindern? Was würden Sie spontan antworten?
Ja, es gibt Ihnen zuerst einmal das Gefühl, schuld zu sein in irgendeiner Weise. Es setzt Sie in die Situation, dass Sie sich verantwortlich fühlen für Dinge, die Sie eigentlich nicht verantwortlich sind. Also Ich glaube, es gibt Kinder, die von Anfang an so eine große Angst hatten, ihre Eltern oder Großeltern zu infizieren, die sich zurückgezogen haben, die sich tatsächlich vom Gartenzaun haben die ihre Oma gewunken, weil sie auf keinen Fall schuld sein wollten daran, dass ihre Großeltern oder Eltern erkranken. Sie haben sich nicht mehr mit Freunden getroffen. Sie haben versucht, alle Regeln zu befolgen. Wenn sie noch so verwirrend waren und so unsinnig sie waren, so haben die meisten Kinder versucht, sich genau daran zu halten. Sie haben wenig hinterfragt. Und das hat mich wirklich sehr entsetzt, dass das so war, weil ich das Gefühl hatte, dass unser Schulsystem Kinder eigentlich schon darauf vorbereitet hat, alles zu schlucken und nicht zu hinterfragen.
Dabei heißt es ja immer, sie sollen zu mündigen Menschen erzogen werden. Aber es kommt natürlich auch darauf an, um welche Altersstufe es jetzt geht. Also in der Kita, wie Martin Pfeiffer gerade berichtet hat, werden Kinder natürlich nichts hinterfragen können. In höheren Schulklassen sieht es dann etwas anders aus. Aber allen wurde suggeriert, du willst doch nicht, dass Oma stirbt wegen dir, ne?
Richtig. Also das war von Anfang an das Thema, dass Kinder sich ja in der Schuld gefühlt haben und belastet wurden durch diese Vermutung, sie könnten ansteckend sein, sie könnten krank sein.
Da habe ich die Erfahrung gemacht. Ich habe ja auch viel Kontakt zu Eltern. Hier hinter unserem Haus ist ein Spielplatz. Ich bin mittlerweile Opa, da bin ich mit meinem Enkel immer unterwegs. Und das hängt meiner Meinung nach sehr, sehr stark davon ab, wie das Elternhaus damit umgeht. Ich rede jetzt noch nicht mal, ob die Leute jetzt Maßnahmen komplett ablehnen oder wie die dazu stehen. Darum geht's gar nicht. Sondern ich habe mal einen Post gemacht, da ging es um Masken. Da habe ich geschrieben, jedes Tier hat eigentlich den Instinkt, seine Kinder zu schützen. Und offensichtlich haben wir da irgendwie was verpasst. So in diesem Sinne war der. Für mich ging es immer um die Ängste. Und die Familien, die das irgendwie hingekriegt haben, die Ängste von den Kindern fernzuhalten. Und ich meine, wir als Erwachsene, was haben wir für eine Aufgabe? Wenn irgendwas passiert, wenn ein Kind sich klemmt oder wenn irgendwie eine schreckliche Situation ist, dann sagt man hier auch, das Aua geht schon wieder weg oder irgend sowas macht man. Und in der kompletten Corona-Krise haben wir das völlig weggewischt, ja, oder viele. Und die Familien, die das nicht gemacht haben, da habe ich das Gefühl, sind die Kinder gut durchgekommen. Ich weiß nicht, ob Sie das bestätigen können, Frau Gerlach.
Ganz unterschiedlich. Kam tatsächlich auch auf die Altersklasse an. Also ich habe kleine Kinder erlebt, die zu mir kamen mit Erkältungen und eigentlich hätte ich die gar nicht behandeln dürfen. Aber ich glaube, dann wäre keine Therapie mehr wirklich ins Laufen gekommen, wenn ich erkältete Kinder von vornherein ausgegrenzt hätte. Und ich habe Kinder erlebt, die hereingekommen sind mit laufender Nase und geschrien haben, ich habe kein Corona. Ich bin mir ganz sicher, ich habe kein Corona. Und dann habe ich aber auch Jugendliche erlebt, deren Eltern ja vielleicht gelassen und etwas entspannter mit der Situation umgegangen sind und die dann von ihren Kindern gemaßregelt wurden, dass sie sich nicht an alle Verordnungen, an alle Maßnahmen halten, dass sie zu viele Menschen zu ihrem Geburtstag gesehen haben, dass sie doch eigentlich nicht richtig handeln. Also es gab wie eine Rollenumkehr.
Herr Prestin, auch Sie sind Opa, soviel ich weiß, vielfacher sogar. Und vielleicht, bevor wir mit der Juristerei anfangen, ein persönliches Wort. Wie haben Sie das erlebt mit den Kindern in Ihrer Umgebung, in Ihrer Familie?
Ja, ich gehe mal vielleicht doch noch einen Schritt zurück. Bei mir ist die Situation ja so, dass ich also auch wie die Jungfrau zum Kind beruflich mit Kindern zu tun bekommen habe, weil also 1977, als das Familienrecht in Deutschland in Kraft trat, und plötzlich also Familienrichter sich um Kinder kümmern sollten und insbesondere um Bewältigung von Krisenlagen kümmern sollten. Da ging es mir so wie also unserem Liedermacher, dass ich gesagt habe, ich bin da reingekommen wie die Jungfrau zum Kind. Das heißt also, ich habe als Jurist, als ich das wahrgenommen habe, was da also der Gesetzgeber von uns Juristen wollte und das also im Grunde überprüft habe in einer Richterfortbildung in Trier, wo ich dann also mit Kommunikationswissenschaftlern und Soziologen und Psychologen zu tun bekommen habe. Dann bin ich nach Hause gefahren, nach Bielefeld, damals am Amtsgericht Bielefeld, habe eine Richterversammlung einberufen und habe gesagt, das, was der Gesetzgeber von uns will, können wir nicht. Das heißt, wir sind nicht ausgebildet, wir haben keine Ahnung, welche Kinder in welchem Alter was brauchen. Wir wissen nicht, wie wir mit Krisenlagen zwischen Eltern umgehen sollen. Das können wir überhaupt nicht leisten.
Wenn Sie von Krisenlagen sprechen, sind Scheidungen gemeint, ja?
Ja, das sind Scheidungen, Trennungssituationen in der Tat, die also in Anführungszeichen dann also vom Gericht zu regeln sein sollten. Damals hieß das dann noch elterliche Gewalt. Oder man sollte dann also die Kontakte quantitativ festlegen zu dem nicht mehr vorhandenen Elternteil und ähnliches mehr. Sollte aber auch gleichzeitig prüfen, in welcher Situation sich also die Eltern befanden im Hinblick auf ihre Krisensituation. Ob sie noch in der Lage waren oder schienen, mit Hilfe von Beratung ihre Ehe wiederherzustellen und so. Alles das sollte man also auch mit überprüfen. Wie dem auch sei. Und dann habe ich dafür eine Richterversammlung einberufen und wir haben darüber diskutiert und gesagt, also das sollten eigentlich nur die Eltern besten Kollegen machen, die möglichst jenseits von Gut und Böse sind und auch geschieden sind. Aber auf jeden Fall brauchten die Leute, die Familienrichter werden, also Nachhilfe und brauchten also gewissermaßen psychologische Unterstützung. Leider haben die Ältesten sich dem verweigert und dann wurde runtergezählt ab Alter 55. Und dann war ich plötzlich mit in der Riege drin als Familienrichter und habe dann also zwei Professoren der Psychologie gewonnen, also uns Nachhilfeunterricht zu geben. Und was dann passiert ist oder so, das hat in Deutschland schon, also aus meiner Sicht, war schon ein wichtiger Punkt. Mir wurde klargemacht von den Psychologen, dass ich also als Jurist nicht einfach ex cathedra entscheiden könnte, wenn es um die Rechte von Kindern ging, Rechte von Kindern auf Eltern, Rechte von Kindern auf körperliche und seelische Unversehrtheit, Rechte auf Fortbestand der Erziehungssituation durch ihre natürlichen Eltern. Wenn es darum geht, könnte ich das nicht ex cathedra beurteilen, sondern ich müsste es anders machen. Und dann wurde uns nahegelegt, in Anführungszeichen, Kinder zu Hause zu besuchen, als Richter. Und dann habe ich gedacht, wie soll das denn gehen? Dann bin ich befangen. Da hat mir der Psychologe dann nahegelegt, es trotzdem zu tun und den jeweils anderen Elternteil vor die Tür zu bestellen. Dann meinte er, dann hätte ich beide und dann könnte ich also im Grunde gucken, was also im Grunde da zu tun wäre, möglicherweise. Und dann habe ich dieses Wagnis eingegangen. Und was dann passiert ist, hat für mich in Anführungszeichen also eine Erkenntnis zutage befördert, die heute noch gilt und wie im Kleinen, so im Großen vielleicht sogar übertragbar ist auf die jetzige Situation. Die Eltern waren aufgrund ihrer Krisenlage in Feindeslager scheinbar aufgespalten und suchten, ich sag's mal so, die Hilfe in einem Mächtigeren, in einem Ersatzvater sozusagen, der ihnen sagen sollte, wer recht hat und wo es lang geht. Und in dem Augenblick, wo ich die Kinder zwischen diesen Eltern erlebt habe, ohne groß mit ihnen zu reden, einfach nur auf ihre Signale zu achten, in dem Augenblick änderte sich die Situation. Das heißt, mir wurden der Teppich unter den Füßen weggezogen, weil also im Grunde, was ich eben noch als entscheidungsreif angesehen habe, entpuppte sich für mich nach Anschauen dieser Gesamtsituation als, noch sehr fraglich. Und einiges wurde es mir klar, wenn ich anstelle der Eltern, also ihnen vorschnell die Verantwortung abnehmen würde, dann würden sie in Kriegslagern aufgespalten bleiben und den Kindern wäre absolut nicht geholfen. Und dann habe ich die als Konsequenz daraus gesagt, also im Grunde, das tue ich erst dann, wenn ich den Nachweis von den Eltern bekommen habe, dass sie entmündigungsreif sind. Der langen Rede kurzer Sinn. Ich habe dann also, als das Gesetz von mir dann verlangte, 1980 ausnahmslos im Falle der Scheidung einem Elternteil die Macht über Kinder zuzuweisen, habe ich das Bundesverfassungsgericht angerufen und habe dann die gemeinsame Sorge in Deutschland durchgesetzt. Das gegenstehende Gesetz wurde aufgehoben. In einer aus meiner Sicht durchaus vielleicht vergleichbaren Situation befinden wir uns heute. Insofern, als auf dem Hintergrund von angeblichen oder Gesundheitsgefährdungen Maßnahmen initiiert worden sind durch das Infektionsschutzgesetz, durch Verordnungen und ähnlichem mehr, die Erwachsenen von heute in die Kindposition befördert haben. Was heißt das im Grunde, dass wir also im Grunde als Erwachsene eigentlich nicht durchschauen können? Ist das richtig, was uns da gesagt wird? Stimmt das überhaupt? Gibt es diese überaus gefährliche Situation? Lässt sich das überhaupt feststellen durch irgendwelche Testverfahren, ob wir also tatsächlich übertragungsverdächtig sind oder was weiß ich? Und inwieweit trifft das überhaupt zu, dass also ein normales Gesetz unsere Grundrechte und unsere Menschenrechte von jetzt auf gleich reduzieren oder so einschränken kann, wie das also hier konkret geschehen ist? Dass also im Grunde wir unter der Auflage stehen, Bußgeld bewährt, Masken zu tragen, Distanz zu halten, uns in Quarantäne zu begeben und ähnliches mehr. Und das nicht nur jetzt den Erwachsenen gegenüber, sondern das Gleiche dann auch gegenüber den Kindern. Das heißt, da wird den Erwachsenen dann das Recht, ihre Kinder zu erziehen und für diese zu sorgen, gewissermaßen auch gleichzeitig eingeschränkt. Wo ist die Frage der Verhältnismäßigkeit? Wo sind eigentlich die Feststellungen, dass die Gefährdungslage so ist, wie sie behauptet wird? Wo ist der Nachweis, dass also die Infektionen überhaupt nachgewiesen sind und so weiter? Alles das sind Fragen, die hätten aus meiner Sicht, so nach meiner richterlichen Beobachtung seit diesen vielen Jahren, verfassungsrechtlich wie menschenrechtlich geklärt sein müssen, bevor es zu solchen Einschränkungen von Grundrechten überhaupt hätte kommen dürfen. Und trotzdem ist das von uns allen mehr oder weniger so akzeptiert worden, gemacht worden, haben wir uns gewissermaßen aufgespalten zwischen zwei Lagern und letzten Endes sind wir dann mit einer Situation konfrontiert, wo wir also Befehlsempfänger waren und das also auch umgesetzt haben bisher.
Und die Sphäre, die Sie für mich jedenfalls hier ja repräsentieren, also die Sphäre des Rechts und der Gerichtsbarkeit, die ist ja nun leider so, dass man da keine Zuflucht mehr nehmen kann. Also Prüfung im Sinne von Verhältnismäßigkeit, von Menschenrechtskonformität und was auch immer, die kann man sich ja salopp gesagt sonst wohin stecken, wenn man erlebt.
Aber da würde ich gerne eingreifen. Diese Verallgemeinerung, das mag zwar von der äußeren Betrachtungsweise insofern stimmig sein, weil wir also ja in der Tat erlebt haben, dass die Kollegen bei den Gerichten oder Kolleginnen bei den Gerichten im Grunde große Schwierigkeiten hatten, überhaupt erstmal zu der Frage der Zuständigkeit Klarheit zu bekommen. Und das Zweite ist dann die Frage, was machen wir damit, mit dieser Situation? Und jetzt komme ich zu einem vielleicht sehr bedeutsamen Punkt, weshalb ich sage, wir sollten das nicht verallgemeinern, sondern wir sollten wirklich also genauer hingucken, was es den Kollegen in den Gerichten, Kolleginnen in den Gerichten so schwer macht, hier mit Abstand diese Dinge zu hinterfragen und auch sich gegen staatliche Anordnungen und Verordnungen zu behaupten, falls die nicht schlüssig erscheinen, so wie das der Kollege Dettmeier in Weimar gemacht hat oder andere es auch gemacht haben. Und da ist etwas passiert, was in der Bevölkerung von der Wirkung und von der Auswirkung möglicherweise noch gar nicht richtig verstanden worden ist. Das heißt also, hier ist in den Gerichten, wie in allen anderen Behörden oder allen anderen Stellen, in dem Augenblick, wo diese sogenannte Maskenpflicht eingeführt worden ist, mit der Behauptung, das sei notwendig, um uns alle zu schützen und so und um also eine Verbreitung des Virus zu verhindern, in dem Augenblick, wo die Verwaltung der Gerichte zum Beispiel darauf besteht oder bestanden hat, dass in dem Gebäude Masken zu tragen sind und bei Betreten des Gebäudes Masken aufzusetzen sind, in dem Augenblick verliert der Richter, die Richterin in Anführungszeichen seine gewissermaßen Unabhängigkeit psychologisch. In dem Augenblick besteht aus meiner Sicht also die Gefahr der Befangenheit. Denn in dem Augenblick, wo ich selber das akzeptiere, dass das also rechtens ist, was da verordnet worden ist, indem ich diese Maske aufsetze und mich also im Grunde nicht dagegen zur Wehr setze, in dem Augenblick dürfte es mir sehr schwer fallen, dann bei Ersuchen eines Bürgers jetzt konkret zu überprüfen, inwieweit die zugrunde liegenden Verordnungen oder Anordnungen überhaupt rechtens sind.
Das meinte ich gerade mit der etwas saloppen Vorbemerkung, dass man ja, weil die Dinge so sind und wie Sie es gerade beschreiben und weil Befangenheit ganz offensichtlich besteht, da würde ich Ihnen recht geben, aber es muss ja auch einen geben, der diese Befangenheit feststellt, also wiederum ein anderer Richter.
Nee, das ist zunächst einmal eine Sache des Betroffenen. Wenn uns Betroffene das klar wären, ich habe also aus der Perspektive auch des Rechtsanwalts sehen können, wie mit Befangenheitssituationen umzugehen ist. Das heißt, wenn ich also das merke, dass also der oder die Richterin in einer solchen Schieflage geraten ist, ohne dass ihr das überhaupt selbstbewusst gewesen sein mag, dann ist es natürlich Sache des Betroffenen oder des vertretenen Rechtsanwalts, darauf aufmerksam zu machen. Und wenn das Gericht dann also dabei bleibt und zeigt weiter Befangenheit, dann ist es mein Job im Grunde auch als Rechtsanwalt oder als Betroffener, den Kollegen erstmal abzulehnen als befangen.
Aber Herr Prestin, was ich heraushöre ist ja, und das, was man auch spürt, ist ja, dass auch von der Justiz eine große Schwammigkeit, Unsicherheit irgendwie vermittelt wird. Also so nehme ich das wahr. Jetzt haben Sie in den Kindergärten die Situation, dass Sie da Leitungen haben, die genau in dieser Situation sind, wie ich sie vorhin geschildert habe. Und diese Unsicherheit überträgt sich auf die Elternschaft, die überträgt sich auf die Kinder. Und das ist eigentlich meiner Meinung nach ein unhaltbarer Zustand.
In der Tat. Diese absolute Unsicherheit hat etwas damit zu tun, dass die gesamte Gesellschaft, so wie wir jetzt noch aufgestellt sind, weltweit, was die Informationssituation angeht, über menschenrechtliche Grundlagen, das ist mehr als bedürftig. Das heißt, uns allen ist es also mehr oder weniger nicht vertraut, was es mit einzelnen Vorschriften auf sich hat, was es mit den Grundlagen des Rechts auf sich hat. Und da wir das nicht durchschauen können, sind wir darauf angewiesen und übernehmen, was uns dazu gesagt wird. Und wenn dann eine Behauptung aufgestellt wird, im Grunde, ja, das ist eben so, weil das Infektionsschutzgesetz es so ausweist, dann haben wir kaum die Möglichkeit, auch nur die Frage zu stellen, was ist denn mit diesem Infektionsschutzgesetz? Verstößt es nicht möglicherweise gegen übergeordnetes Recht in einem Maße, dass ich es nicht nur nicht anwenden muss, sondern es gar nicht anwenden darf? wenn ich meinen eigenen Kindern gegenüber nicht selbst straffällig werden will.
Das ist ein interessanter Punkt, diese Strafbarkeit, die da entstehen könnte. Aber gestatten Sie, dass ich mal kurz unterbreche, weil ich gerne Frau Gerlach fragen wollte. Herr Prestin hat uns ja gerade dargestellt, wo die Grenzen sind für den Einzelnen des Hinterfragens. Jetzt ist das ja ganz klar, bei den Kindern sind die Grenzen sehr eng gesteckt. Die Kinder, haben wir vorhin schon gesagt und gehört, wurden verängstigt, wurden in Angst gehalten. Mich interessiert jetzt von Ihnen als Psychologin zu erfahren, was entsteht denn aus sowas? Also der Umgang, das erlebt man ja vielfach, ist, dass die Kinder so ein bisschen zurückweichen, auch jetzt, wenn möglicherweise Lockerungen sind und die Kinder haben das jetzt so gelernt. Also der andere ist gefährlich, die machen dann schon so ein paar Ballettschrittchen weg vom Fremden, was sie sicher normalerweise nicht getan hätten. Was ist von Menschen zu erwarten, langfristig, die mit diesen Defekten, mit dieser Schulung groß geworden sind?
Ja, also ich glaube, ich habe das ganz gut erlebt. Ich bin im Osten in der DDR aufgewachsen und vieles, was ich jetzt erlebe, muss ich tatsächlich sagen, erinnert mich sehr an das, was ich in meiner eigenen Kindheit erlebt habe. Die Luft anzuhalten zum Beispiel. Masken sind ja ein guter Grund, die Luft anzuhalten. Kaum ein Kind kann mit einer Maske, also auch kein Erwachsener, wirklich tief durchatmen. Und auch die Prozedere, die man in Schulen oder Einrichtungen erleben durfte, dass Kinder auf dem Gang zum Beispiel nur noch auf der rechten Seite gehen dürfen, dass sie in bestimmten Abständen sich zueinander anordnen müssen, das kenne ich alles aus meiner Schulzeit, da musste man auf dem Hof antreten und das war schon für mich ein Déjà-vu. Und diese Zurückhaltung und dieses Zurücknehmen, das verunsichert Kinder enorm, das lässt sie auf dem Ärger auch sitzen bleiben. Sie sind irgendwie gezwungen, das alles mit sich auszumachen, bei sich zu behalten. Und es auszudrücken, das haben wir ja alle selbst erlebt, bringt einen in die Situation, dass man sich moralisch disqualifiziert. Weil dann ist man ja verantwortlich plötzlich für die Erkrankung anderer. Man hat sich schuldig gemacht.
Gibt es da eigentlich Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen?
Ja, es gibt tatsächlich Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen. Also Mädchen sind in der Regel meistens mehr bereit, sich anzupassen, sich zurückzunehmen, sich zurückzuhalten. Das ist bekannt. Jungs externalisieren viel mehr. Also Jungs gehen oft mit ihrem Ärger und ihrer Wut mehr nach draußen. Und ich habe viele Jungs erlebt, die sehr wütend geworden sind, die auch die Schule verweigert haben. Also viele Jugendliche, aber auch viele kleine Kinder haben einfach in Frage gestellt, überhaupt zur Schule zu gehen. Sie haben gesagt, da gehe ich nicht mehr hin. Das kann ich so nicht mittragen. Also so haben sie es natürlich nicht formuliert, aber
with Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Sie sind einfach, sie haben es verweigert. Und dieser Rückzug, der war ja auch gesellschaftlich in irgendeiner Weise gewollt. Sie sollten sich ja möglichst nicht mehr mit Kindern treffen. Und es ist für Kinder auch nicht wirklich einzusehen, wenn sie am Nachmittag keine Kinder treffen können, warum sie dann am Vormittag neben Kindern sitzen sollen. Oder zum Beispiel auch immer neben den gleichen Kindern sitzen zu müssen.
Diese unfassbare Ein-Freund-Regel beispielsweise.
Ja, zum Beispiel.
Von der Regierung angeordnet. Herr Prestin, ist das nicht irgendwie rechtlich angreifbar?
Ja, es ist in hohem Maße rechtlich angreifbar. Ich würde da nochmal anhaken wollen, Frau Gerlach. Wenn man also im Grunde so die Wissenschaftler sieht, die sich also mit der Hirnforschung beschäftigt haben, mit der Zellforschung beschäftigt haben, insbesondere Bruce Lipton. Und wenn man da etwas näher sich mit befassen will, Herr Hüther insbesondere, Gerald Hüther, der hat es also besonders deutlich gemacht, dass also im Grunde, wenn also Kinder gelernt haben oder lernen, ihre originären Bedürfnisse zu unterdrücken, aus Rücksichtnahme von dem, was Erwachsene von ihnen wollen, auf deren Liebe sie ja angewiesen sind, wenn die das also eine Zeit lang unterdrücken, wenn das lange genug dauert, dann ist dieses Bedürfnis weg. Und das bedeutet, dass Kinder auf die Art und Weise programmiert werden zu Erwachsenen, die also angepasst und nicht mehr in der Lage sind, ihre Potenziale frei zu entfalten. Und wenn ich das aufnehme, ich kann das nur empfehlen, also zum Beispiel von Frau Katharina Roland, sich die Filme Awake einen Reiseführer ins Erwachen anzuschauen, wo also sowohl Gerald Hüther als auch Bruce Lipton als auch zum Beispiel Ärzte zu Wort kommen und diese Dinge also auf den Punkt bringen. Das bedeutet also, Kinder werden hier aus meiner Sicht von den Feststellungen her durch die Anordnungen direkt konkret auf Dauer geschädigt. Und jetzt komme ich auf die rechtliche Seite. Wir haben es also mit einer Situation zu tun, wo Paragraph 225 Strafgesetzbuch nicht nur eine Rolle spielt, sondern also direkt greifen dürfte. Und deswegen kann ich alle, die das wahrnehmen, nur bitten, sich also diese Vorschriften, das sind ganz einfache Vorschriften, sowohl im Strafgesetzbuch als auch in internationalen Konventionen, die ich vielleicht noch anführen kann, einfach selbst mal zu lesen. Und dann wird man also nicht nur nachdenklich werden, sondern wird also auf die Idee kommen, zugunsten der Kinder von dem auch im Strafrecht verankerten Notwehrrecht Gebrauch zu machen und diese Anordnung nicht nur nicht zu befolgen, sondern sie zu verweigern. Aber ich zitiere jetzt wörtlich, Paragraph 225, eine ganz einfache Vorschrift. Wer eine Person unter 18 Jahren oder eine wegen Gebrechlichkeit oder Krankheit wehrlose Person, die unter anderem seiner Fürsorge oder Obhut untersteht, quält oder roh misshandelt oder wer durch böswillige Vernachlässigung seiner Pflicht für sie zu sorgen, sie an der Gesundheit schädigt, wird mit Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis zu 10 Jahren bestraft.
Wobei böswillig ja wohl der Schlüsselbegriff ist, denn jeder von diesen Maßnahmen, Ergreifern und Durchsetzern wird natürlich sagen, wir haben es doch aus bestem Wollen und Fürsorge getan.
Da kann ich nur sagen, der Weg zur Hölle ist gepflastert mit guten Absichten.
Ja, aber da kann man ganz nüchtern juristisch also weiter operieren. Nicht, was die Leute, die das angeordnet haben, sich dabei gedacht haben, ist entscheidend, sondern entscheidend für die Notwehrpflicht von Eltern zugunsten ihrer Kinder ist die Frage von Rechtswidrigkeit, objektiver Rechtswidrigkeit. Und die objektive Rechtswidrigkeit stellt sich also im Grunde nach § 225 dann ein, wenn also conditio sine qua non, wenn also eine Ursache im Grunde zu diesem Ergebnis geführt hat, dann ist das rechtswidrig. Und dann heißt es zum Beispiel in Absatz 3, auf Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr ist zu erkennen, wenn der Täter die schutzbefohlene Person durch die Tat in die Gefahr des Todes oder einer schweren Gesundheitsschädigung oder einer erheblichen Schädigung der körperlichen oder seelischen Entwicklung bringt.
Da könnte ich eine Geschichte zu beitragen.
Herr Pfeiffer, bitte. Ich sehe schon jede Menge Lehrer erblassen an dieser Stelle unseres Podcasts, weil möglicherweise steht ja das im Hintergrund jetzt. Aber
es geht witzigerweise wirklich um einen Lehrer oder Lehrerin, weiß ich nicht, ist hier bei uns im Ort passiert. Eine Mutter hat mir das erzählt. Eine Lehrerin kam vormittags in die Schule, hängt eine pinkfarbene Maske an die Tafel und sagt, wenn ich noch einen sehe, der seine Maske nicht richtig über die Nase zieht, der kriegt diese pinkfarbene Maske und der hat dann die Schweinchenmaske.
Unglaublich.
Und es ist ein Junge betroffen gewesen, der die dann auch gekriegt hat, der Brillenträger ist und der die ab und zu einfach mal runterzieht, einfach um Luft zu bekommen. Und da, ich meine, wir haben jetzt viel über Juristerei und über alles Mögliche geredet und ich bin ja eher so mit Emotionen beschäftigt. Und was mich halt einfach völlig verblüfft, ich habe witzigerweise ein Schild bei meinem Zahnarzt, das hängt an der Tür, bei mir gilt 1G. Der gesunde Menschenverstand. Und ich muss sagen, das ist das, was mir einfach auf der Strecke bleibt. Bei allen Maßnahmen, Verordnungen, wir können über alles diskutieren. Aber wenn zum Beispiel in der Kita, was auch keiner weiß, in den Freiflächen, die haben wirklich mit Bändern, mit diesen weiß-roten Bändern, Zonen abgetrennt, wo die unterschiedlichen Gruppen spielen durften und die durften sich nicht durchmischen. Solche Sachen.
Ja, das ist die Regel gewesen. Auch an Schulen durften sich Kinder nicht mehr klassenübergreifend treffen, nicht auf dem Pausenhof. Die wurden wirklich isoliert, in Gruppen eingeteilt, mit denen sie regelmäßig Kontakt haben durften, mit anderen nicht. Ja. Und weil die Frage an mich vorhin war, was hat das wirklich mit den Kindern gemacht, möchte ich gerne eine Studie vom Kölner Rheingold-Institut zitieren. Die haben sehr schön gesagt, die Kinder und Jugendlichen leiden an Melanchovid. Denn die Folge von diesen Dingen sind, dass jeder dritte Jugendliche antriebslos ist, Motivationsverlust erleidet, Erschöpfung, Depression, Niedergeschlagenheit und tatsächlich 7% Suizidgedanken haben. Und das bei einer Situation, in der sich die Wartezeiten auf eine Psychotherapie verdoppelt haben und die Wartezeiten auf eine stationäre Therapie, von denen wollen wir hier gar nicht sprechen. Ich habe in der Anfangsphase Jugendliche, die mit diesen Beschwerden zuhauf zu mir kamen, versucht, in Kliniken einzuweisen. Es war nicht möglich. 1 Jahr Wartezeit war noch gut.
Da herrscht dann die Triage, nicht? Dieses scheußliche Wort, mit dem wir verrückt gemacht wurden zu gewissen Zeiten dieser angeblichen Pandemie. Und dann habe ich die Meldung gelesen, dass in den psychiatrischen Kliniken, vor allem in der Jugendpsychiatrie, jetzt auch so eine Art Triage herrscht, weil der Andrang so groß ist, wie Sie es gerade gesagt haben.
Also aus meiner Sicht ist es ja doch ganz wichtig, dass wir also einen Zusammenhang überhaupt erstmal auf den Schirm bekommen, um dann zu sagen, wie gehen wir damit um? Das heißt also im Grunde, diese Tatsache, dass also sowohl Lehrer als auch andere Leute, es sind nicht alle Lehrer, aber egal welcher Funktion sie sind, ob das Abgeordnete sind, ob das Lehrer sind, Polizisten sind oder wer auch immer, die also an der Ecke sich nicht nur beteiligen, sondern diese Anordnungen und Verordnungen also konkret umsetzen und dann also ihre Mittel auch einsetzen, dem also Wirkung zu verleihen. Wie gehen wir damit um, in Anführungszeichen, das zu stoppen und das zu verhindern? Und das ist die Frage, in Anführungszeichen, die mich also zentral umtreibt. Das Erste aus meiner Sicht wäre zu erkennen, dass es nicht angehen kann, dass ein Gesetz oder Verordnungen, Anordnungen oder sogar Nötigungen beinhalten, andere Menschen strafrechtlich zu verletzen. Das heißt also, das ist also schon mal der erste Punkt, dass also mit Bußgeldern oder so wir also dazu angehalten werden, ich sag's mal so, kindesschädliche Maßnahmen selbst zu veranlassen. Und wie kann man das stoppen? Nicht nur in diesem Augenblick, sondern wie kann man auf Dauer verhindern, dass, ich sag's mal so, es keinen rechtsfreien Raum für Staatsbedienstete oder für Staatsapparate geben kann. Und da ist es dann wirklich erforderlich, sich mit also bestimmten Rechtsgrundlagen auseinanderzusetzen, wo dann die Hierarchie von Rechtsgrundlagen auch deutlich wird, wo ich dann sagen kann, also im Grunde, es kann nicht sein, dass Grundrechte einfach aufgehoben werden mit einfachen Verordnungen, dass ich also einfach durch Verordnungen erreichen kann, dass Menschen sich selber schädigen. Und ganz schlimm wird es dann bei der Impferei.
Aber das Problem, was ich nur sehe, ist, wenn ich auch jetzt diesen Lehrer oder diese Lehrerin mal sehe, ich will ihr gar nicht absprechen, dass die aus Angst wirklich so handeln oder so handelt. Das ist doch das große Problem, ja? Dass wir diese Angst im Prinzip aus der Gesellschaft rauskriegen müssen, weil dadurch kommt das ja alles, ja?
In der Situation der Lehrerin gibt es einen ganz einfachen Hinweis aus meiner Sicht. Niemand offenbar kennt das Beamtenstatusgesetz und niemand kennt also die Vorschrift offenbar, die also den Beamten verbietet, ob Lehrer oder freier Träger, völlig egal, verbietet, Handlungen zu vollziehen, die strafbar sind oder ordnungswidrig sind oder die Würde des Betroffenen verletzen. Eine ausdrückliche Vorschrift, die also dem Beamten das also untersagt, es sei denn, er geht das Risiko ein, persönlich haftbar zu werden.
Frau Gerlach.
Ich finde ganz spannend die Dystopie, die Julie C. ja vor vielen Jahren, ich glaube im Jahr 2009 geschrieben hat, Corpus Delicti. Die hat das sehr schön schon vorausgeahnt, was uns da ereilen wird. Und die hat damals gesagt, all das legitimiert sich durch den Präventionsgedanken. Das fand ich sehr spannend. Und auch wenn das Wort Solidarität dabei ja in aller Munde ist, wird es ja inhaltlich völlig ausgehöhlt und ad absurdum geführt. Und so werden viele Begriffe gerade völlig umgedeutet und werden entweder völlig ausgehöhlt oder entleert oder in ihrer Bedeutung völlig verändert. Und ich glaube, dass Sprache da eine große Rolle spielt.
Also ich gehe nochmal auf die Spur von Herrn Pfeiffer eben und stelle mir das also so vor, dass man ja den Lehrer oder die Lehrerin, die das mit der Schweinemaske zu verantworten hat, was ja wirklich eine Quälerei, eine quälende Handlung nach Paragraph 225 war es, glaube ich, Strafgesetzbuch darstellt. Jetzt, was soll man tun? Einerseits als Privatmensch, der das erlebt hat, als Elternteil, soll man diesen Lehrer jetzt anklagen? Soll man zur Polizei gehen und sagen, ich erstatte hiermit Strafantrag? Oder wie kommen wir da raus? Denn natürlich entsteht dann auch wieder ein persönlicher Graben. Man ist als derjenige, der die Anzeige erstattet, man entblößt sich. Ja? Also man lebt vielleicht in kleinräumigen gesellschaftlichen Zusammenhängen. Wie, Herr Prestin, soll das
funktionieren? Nicht nur das, die Schule ist eine hierarchisch organisierte Institution, das darf man nicht vergessen.
Da würde ich gerne einhaken. In der Tat, wie kommen wir da weiter? Und in der Tat ist der einzige Weg eben nicht die Strafanzeige, sondern es gibt also ganz verschiedene Varianten, hier vorzugehen. Zum Beispiel ganz konkret könnte also jeder im Grunde sich also dem Beamtenstatusgesetz § 36 Verantwortung für die Rechtmäßigkeit ausdrucken aus dem Internet, den Lehrer aufsuchen und sagen, ich möchte Ihnen das mal zeigen, was hier im Gesetz steht. Und danach sind Sie also an der Ecke haftbar dafür, was also hier konkret zulasten des Kindes passiert ist. Aber nicht unbedingt nur im strafrechtlichen Sinne, das interessiert mich im Augenblick nämlich gar nicht, sondern in dem Sinne, dass sie dem Kind gegenüber schadensersatzpflichtig sind. Und ich könnte mir nicht nur vorstellen, sondern ich werde mich darum bemühen, jetzt also einen Anwalt zu finden, der auch Ahnung hat von dieser psychologischen, psychiatrischen Situation des Kindes und der zusammen mit dieser Fachlichkeit ausgestattet ans Landgericht sich wendet und bereits heute eine Feststellungsklage auf Ersatz des Schadens gegen den Staat und damit auch im dahinterstehenden Lehrer geltend zu machen.
Herr Pfeiffer, wir sind uns ja über die Hintergründe alle völlig klar und nicht nur Sie sind emotional beteiligt. Wenn ich sowas von der Schweinemaske höre, dann kocht in mir natürlich die Wut, ich möchte fast sagen der Rachedurst, aber ich frage Sie einfach, halten Sie das für ein realistisches Vorgehen, was der Herr Prestin jetzt gerade vorgeschlagen hat?
Das Problem an der Geschichte ist ja, Sie haben ein ausgegrenztes Kind und was noch schlimmer, aber genauso schlimm ist, das Kind wird in der Gruppe ausgegrenzt. Ja, und sie haben ausgegrenzte Eltern, denn was ich erlebe in Gesprächen mit Eltern, dass die Eltern, die sich für ihre Kinder einsetzen, auch an den Pranger gestellt werden und werden etikettiert und die trauen sich das teilweise einfach nicht.
Das meinte ich vorhin mit dem hierarchischen System. Ja, also es ist ganz schwierig, weil das Kind wird Nachteile erleiden, wenn Eltern sich dagegen zur Wehr setzen, solange unsere Schule so organisiert ist.
Hier wird übersehen, dass die Eltern im Grunde nicht nur aus meiner Sicht das Recht, sondern die Pflicht dem Kind gegenüber haben, das Kind aus der Schule zu nehmen.
Ja, das Kind zu schützen.
Ja, natürlich, weil also an der Ecke in dem Augenblick, ich kann das Kind nicht also beschulen lassen auf dem Mittelstreifen der Bundesautobahn, nur damit die Reaktionsgeschwindigkeit besser getestet wird.
Aber ich habe die Situation selbst erlebt. Ich kann sagen, wie wir uns als Eltern gefühlt haben. Also als unser Sohn in der weiterführenden Schule am Morgen nicht bereit war, sich testen zu lassen im Verbund seiner Klasse. Daraufhin hat die Lehrerin das in den Klassenchat gestellt, hat seinen Namen dort genannt und hat gesagt, aufgrund dessen, dass dieser Junge sich nicht testen lässt, werden wir hier alle frieren. Das Fenster wird die ganze Zeit geöffnet bleiben müssen und er wird in der letzten Bank eine Einzelperson Platz bekommen.
Genau. Und das ist schon ausreichend aus meiner Sicht für eine Begründung einer Schadensersatzgeschichte bzw. eines Schmerzensgeldes zugunsten des Kindes.
Aber dann verlässt das Kind die Schule. Und welches Kind möchte das?
Und die Auswahl ist ja möglicherweise nicht so riesig groß.
Ich kann doch das Kind als Elternteil, der also garantenpflichtig für das Wohlergehen des Kindes ist, gesetzlich und grundrechtlich, als garantenpflichtiger kann ich das Kind nicht auf die Autobahn schicken, nur damit, weil andere Leute meinen, da muss es drüber. Sondern ich kann dann nur sagen, Moment, dann haben wir keine Schule in diesem Augenblick. Und dann gibt es keine Institution, die also mich zwingen kann, mein Kind zu schädigen und mich selbst strafbar zu machen dem Kind gegenüber. Das heißt, diese verrückte Situation gilt es überhaupt erstmal zu sehen und dann sich kurz zu schließen. Und worauf ich hinaus will, ist noch was anderes. Ich habe in den 80er Jahren mit dem Kinderschutzbund zusammen etwas gesagt und wir haben also eine Generalversammlung gehabt, wo die Versammlung einstimmig beschlossen hat, zur Verhinderung gerichtsförmiger Gewalt gegen Kinder ist es erforderlich, zugunsten von Kindern eine eigene Vertretungssituation zu schaffen, die fachübergreifend aufgestellt und unabhängig ist. So wörtlich der Beschluss. Und da ist eine Konzeption entwickelt worden, die ist aus meiner Sicht heute herstellbar. Das heißt also im Grunde, wir brauchen eine Beratungs- und Vertretungssituation für Kinder, Jugendliche und Familien, die in der Lage ist, fachübergreifend unentgeltlich zur Verfügung zu stehen, wann immer Kinder, ob jetzt Covid-bedingt oder sonst wie, aus welchen Krisen auch immer bedingt, in Schwierigkeiten geraten. Und das können wir heute bereits herstellen, indem wir zum Beispiel hergehen und versuchen, Fachlichkeit der Juristerei mit Fachlichkeit der von Frau Gerlach oder anderen oder Ärzten oder so, so zu verbinden, dass wir ein Team haben, was sich dann also mit dieser übergreifenden Fachlichkeit ans Gericht wendet und nicht nur den Stoppruf absondert zugunsten der Eltern und der Kinder, sondern das auch durchsetzt. Bis hin zum Europäischen Gerichtshof oder sonst wohin.
Herr Pfeiffer, ich verbinde jetzt mal die Fachlichkeit des Kinderliedersängers mit der Fachlichkeit unserer Psychologin und stelle Ihnen dieselbe Frage, wie ich sie auch schon an Frau Gerlach gestellt habe, nämlich nach all dem, was da jetzt passiert ist. Die Kinder sind mit Masken groß geworden. Die kennen zum Teil fast nur noch maskierte Menschen, jedenfalls in gewissen Außensituationen. Sie weichen zurück vor Körpern, die als Virenträger empfunden werden, also vor den Nächsten, die sie umgeben. Haben wir eine Vorstellung davon, welche Art von Erwachsenen aus solchen Kindern werden?
Das ist schwer zu prognostizieren. Erstmal kann ich ja nur sehen, welche Auswirkungen das momentan hat. Und dann kann man das vielleicht hochrechnen, ja. Definitiv ist es so, dass durch das Fehlen, und das ist jetzt mein Metier von Musik und Bewegung, zum Beispiel die Sprachentwicklung bei vielen Kindern extrem hinten anhängt. Das ist das, was mir immer wieder erzählt wird. Bewegung fehlt, das hat Wohl zur Folge, das wurde mir von einer Kinderärztin erzählt und auch von zwei Kindergärtnerinnen, dass die Knochenbrüche bei Kindern zugenommen haben, weil die sich nicht mehr so viel bewegen, weil die Muskulatur sich zurückbildet. Das wird vielleicht Frau Gerlach auch bestätigen können. Sie haben das Problem, Kinder, die die letzten 2 Jahre zu Hause waren und jetzt in die Kita kommen, das erste Mal mit großer Mimik und mit Sachen auch wohl mit anderen Kindern in Verbindung kommen und sich viel schwieriger an die Situation in der Kita gewöhnen, wenn die neu reinkommen. Die Integration von Kindern wird immer schwieriger, weil natürlich durch das Singen in den Kitas auch die Sprache, die deutsche Sprache geschult wird. Ja, das fehlt auch total. Und ob diese ganzen Defizite, vor allen Dingen auch die Bewegung, das ist mir schon extrem aufgefallen, dass es da wirklich hinkt. Und was mir auch noch aufgefallen ist, da ging es im Prinzip, dass die Kinder ihre Gefühle unterdrücken, weil sie gehorchen wollen. Ich habe in meinem Programm so ein paar Passagen, wo ich die Kinder auffordere, so aus sich rauszugehen. Ja, ich sag mal zu schreien. Ja. Und was mir jetzt hier die letzten 2 Wochen aufgefallen ist, also so wie die jetzt schreien, in dieser Intensität und wenn ich in die Gesichter gucke, da will irgendwas raus. Und das ist wirklich so, dass ich teilweise denke, wenn ich die Gesichter sehe, dass ich boah, denke, was ist denn hier los? Das heißt, da hat sich irgendwas aufgestaut und das fördere ich offensichtlich durch diese Programmpunkte, wo ich die auffordere, mal richtig zu schreien. Das war früher in der Intensität nicht zu beobachten, muss ich wirklich sagen. Und ich denke halt mal, diese ganzen Dinge, die ich jetzt aufgezählt habe, da kann man natürlich irgendwie prognostizieren, dass das in irgendeiner Form alles verzögert sein wird.
Mhm. Frau Gerlach, zum Thema Mimik habe ich eine Frage an Sie, weil das ist ja in der Entwicklungspsychologie ein ganz interessanter Punkt. Also wir lernen ja die Mienen lesen, die Mienen der anderen. Und ich weiß es nicht, aber kann man sagen, dass den Kindern da jetzt ein entscheidendes Erkenntnisinstrument fehlt?
Auf jeden Fall. Das kann man auf jeden Fall sagen. Und es gibt auch sehr interessante Forschung dazu, was das Gesicht für eine große Aussagekraft, besonders auch schon für Säuglinge hat. Und zwar hat man Mütter angewiesen, in einer nicht sehr menschlichen Untersuchung ihr Gesicht nicht mehr zu verändern und die Mimik starr zu halten. Und diese Kinder haben mit Angst, Stress und wirklich großer Panik reagiert. Und das konnte ich auch erleben und auch mir selbst ging es so, dass in der ersten Zeit, in der ich maskierte Menschen immer wieder gesehen habe, ich dem begegnet bin, habe ich mich beängstigt gefühlt. Ja, man hatte ja auch erstmal die Assoziation Banküberfall, da kommt jemand, der verdeckt sein Gesicht. Für Kinder fehlt die Hälfte der Informationen und für uns natürlich als Erwachsene auch. Also es ist eine wirklich messbare Stressreaktion und Säuglinge schreien, wenn sie das erleben. Und tatsächlich habe ich auch Säuglinge in Behandlung gehabt, die extrem auf diese Situation reagiert haben. Die Eltern haben sie vorgestellt, weil sie immer beim Anblick einer fremden Person, aber auch sogar bei den eigenen Großeltern geschrien haben. Und ja, die Eltern das sehr beunruhigend fanden, dass das Kind überhaupt nicht mehr toleriert, dass jemand die Wohnung betritt.
Und jetzt reden wir die ganze Zeit über Kinder und meinen Kita-Kinder, Säuglinge, aber zu ihrem Bereich gehören ja auch Jugendliche, Jugendliche, die in der Pubertät einen entscheidenden Entwicklungsschritt machen und da gibt es Zeitfenster, der erste Kuss, die ersten Erfahrungen sexueller Art, das ist jetzt alles verzögert, ne?
Auf jeden Fall, weil Jugend heißt ausprobieren, Risiken eingehen, sich verlieren, feiern, Grenzen austesten, Rausch, Ekstase, Genuss. Ja, und dazu braucht es keinen Abstand, sondern Nähe. Anfassen, berühren, spüren, fühlen, das ist Leben. Und das ist auch das, was ich dachte auf Ihre Frage, was passiert mit den Erwachsenen? Wenn Menschen das erleben in dem Prozess des Erwachsenenwerdens, was passiert eigentlich mit denen? Ich glaube tatsächlich, dass die Vernunft oder der Verstand sozusagen Priorität kriegt. Das linke Gehirn, die Risikobewertung, all das spielt für die plötzlich eine große Rolle. Und die Frage, wie viel Risiko ist mir meine Lebendigkeit wert? Weil das richtige, lebendige Leben ist immer unsicher.
Herr Prestin, wir haben jetzt darüber gesprochen, wie kann man sich seitens der Eltern beispielsweise gegen staatliche Maßnahmen auflehnen? Wie kann man einem Lehrer beikommen, der möglicherweise Unmenschliches verlangt oder anordnet? Was ist mit den Eltern selbst? Machen sich Eltern strafbar, wenn sie Masken tragen und ihre Kinder zwingen, das auch zu tun?
Ja, aus meiner Sicht gibt es also klare rechtliche Vorgaben. Auch für Eltern. Ich nehme jetzt einfach mal aus dem Zivilrecht, 1631 BGB, Absatz 2. Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig. Ausdrücklich im BGB so geregelt. 171 Strafgesetzbuch stellt Eltern also unter Strafe, die also eine seelische massive Gefährdung von Kindern verursachen. Eltern, ich habe es schon gesagt, sind also garantenpflichtig im Grunde, Gefährdungslagen, die von draußen kommen, also von ihren Kindern fernzuhalten. Und das bedeutet, auch das Unterlassen von Abwehr durch Eltern oder so, es wird rechtlich aus meiner Sicht genauso behandelt, als ob die Eltern selbst Täter wären. Und das bedeutet also im Grunde, dass also für Eltern der § 225 Strafgesetzbuch genauso gilt wie für jeden anderen. Ich will nicht dafür plädieren, dass wir alle jetzt, ich sag's mal so, nur danach gucken, also auf die Strafbarkeit. Worum es mir geht, ist, dass wir klare rechtliche Rahmenbedingungen haben, nicht erst seit gestern und sie sind nicht aufgehoben worden, die also im Grunde einen klaren Hintergrund haben und auch für Eltern verbindlich sind, ihre Kinder vor jeglicher Schädigung zu bewahren. Das heißt, wir sind gefordert, den Rücken gerade zu machen und wir sind gefordert zu sagen, das und das können wir nicht mitmachen, weil wir sind dann selber, wie Täter auch, schuldig. Und wenn das so ist, dann bedeutet das, dass wir uns an der Ecke, ich sag's mal so, zusammentun müssen, dass wir uns also Gedanken machen müssen, wie wir also uns dagegen wehren können, was wir tun können, um also hier zu einer anderen Lebensform wieder zurückzufinden oder überhaupt dahin zu finden. Und aus meiner Sicht stecken wir so ein bisschen in der Situation vergleichbar mit der Erreichung der Volljährigkeit von uns allen Menschen. Das heißt, in dem Augenblick, wo wir volljährig geworden sind mit 18 oder so, dann waren wir in dem gleichen Moment aus der Vormundschaft unserer Eltern raus und mussten für uns selber sorgen. Aber es ist mit Unsicherheit verbunden. Und wir alle sind jetzt aus meiner Sicht gefordert, in Anführungszeichen, uns zusammenzusetzen und zusammenzufinden und zu sagen, Moment mal, so wie bisher kann es nicht gehen. Es kann nicht angehen, dass mit Bußgeldern Dinge durchgesetzt werden wollen, die in Wahrheit also zu wirklich strafbaren Handlungen uns veranlassen sollen. Das sind Nötigungen, die wir nicht machen können.
Und mit Polizeiwagen Jugendliche gejagt werden, die sich im Park treffen, ja.
Genau, also diese ganzen Dinge, die also, ich sag's mal so, unsere Freiheitsrechte torpedieren, einschränken, das gilt für Versammlungen, das gilt für diesen Impfdruck, der ja nach wie vor besteht. Das heißt also im Grunde, was die Gesundheitsberufe angeht, ist das immer noch nicht aufgehoben, dass da eine Impfverpflichtung besteht. Und das verstößt aus meiner Sicht auch gegen internationale Vorgaben. Wir haben also im Grunde einen internationalen Pakt abgeschlossen, der in Deutschland vollgültiges Recht ist. Und da gibt es eine Vorschrift, die ist auch im Kriegsfall nicht aufzuheben, nämlich zum Beispiel an gesundheitlichen Experimenten ohne freiwillige Zustimmung teilnehmen zu müssen. Und hier wird geradezu genötigt, in Anführungszeichen, an solchen nur vorläufig zugelassenen Impfstoffen uns zu beteiligen, deren Wirkungsweise nicht nur positiv nicht nachgewiesen ist, sondern im Gegenteil, wo wir also massenweise Hinweise darauf haben, dass durch diese Impfstoffe ganz gewaltige Schäden bis hin zum Todesschäden die Folge sind. Das kann es nicht sein. Und an der Ecke müssen wir nicht abwarten, bis man uns umbringt, auf Deutsch gesagt.
Mir ist dieser Ausdruck, den Rücken gerade halten, hat bei mir getriggert, dass ich noch berichten wollte, dass mir eine befreundete Physiotherapeutin und Osteopathin mitgeteilt hat, dass ihr aufgefallen ist, dass die Kinder mehr und mehr an Haltung verlieren. Und das ist vielleicht auch eine Antwort auf die Frage, was wird aus solchen Kindern, was werden da für Erwachsene? Werden das Erwachsene mit einer aufrechten Haltung?
Wir haben alle das Fragezeichen gehört und wir wissen alle, dass ein Berg von Unrecht, ein Mount Everest von Unrecht in diesen 2 Jahren sich aufgetürmt hat. Und wir können hoffen, dass es ein wenig geahndet wird, aber vielleicht ist Ahnden in dem Sinne gar nicht das Richtige, sondern wie Herr Prestin gerade gesagt hat, dass wir erwachsen werden, dass wir volljährig werden, dass wir zu anderen Lebensformen oder einfach zu einer Normalität zurückfinden. Das war Kontrafunk, die Stimme der Vernunft am Donnerstag, dem 12. Mai 2022 und ich danke ganz herzlich Susanne Gerlach, Martin Pfeiffer und Hans-Christian Prestin und am nächsten Sonntag kommt die nächste Ausgabe. Danke für Ihr Interesse.